Meine Brüder und meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, wieder in eurer Mitte zu sein und euch etwas bezeugen zu dürfen von der Überfülle des Wortes der Wahrheit, ohne dass wir nicht mehr leben könnten, ohne dass wir keinen Halt und keinen Frieden und keine Kraft und keine Freude hätten. Ich möchte heute früh ein Zeugnis sagen von dem Menschen als Mikrokosmos. Das heißt, als eine Kleinwelt. Wir sind ja eine Kleinwelt für uns. Als Vorbild und Abbild für das All. Das ist ein kühnes, weit gespanntes, aber wunderbares Thema, das uns unter anderem auch löst von unserer Minderwertigkeit, von unseren Komplexen, von unseren Minderwertigkeitsbelastungen und von unseren Nöten, die uns so armselig machen. Wenn wir wissen, was es heißt, nur ein Mensch zu sein, geschweige denn ein Gottesmensch zu sein, ein Sohn des lebendigen Gottes, ein Glied am Körper des Christus, das ist ja noch unendlich mehr. Der Mensch als Mikrokosmos, als Vorbild und Abbild für alles und alle. Zunächst möchte ich sagen, es ist eine Tatsache, dass man bis jetzt auf den fernsten Sternen und Weltkörpern keinen Stoff gefunden hat, der nicht auch im Körper des Menschen vorhanden ist. Ihr habt ja alle gehört von der Spektralanalyse, von dem Zerlegen des Lichtstrahles und von den Linien, die in den einzelnen Farben da sind. Nach dem, der das entdeckt hat, heißen diese Linien die Fraunhofer'schen Linien. Und dass man da ablesen kann, wenn man meinetwegen vom Alpha Centauri oder von einem welchem Stern das Licht einfängt, dann kann man ablesen, was da alles für Stoffe sind. Gibt es dort Gold und Mangan und Eisen und Kupfer und Schwefelstoff und Wasserstoff, Schwefelsäure und so weiter und so weiter. Das kann man alles ablesen. Das ist also eine Tatsache, die jeder, der nur ein ganz klein wenig weiß von diesen Dingen, bestätigen kann. Die Fraunhofer'schen Linien beweisen, dass von allen Stoffen, die man findet, im Weltall, etwas in diesem unserem Körper ist. Unserem Körper ist Gold und Blei und Eisen und Mangan und Silber und alle möglichen Stoffe, Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, was es gibt, die sind, wenn auch in kleinster Verdünnung, man nennt das Spurenelemente, nur Spuren, sind die in unserem Körper vorhanden. So ist der Mensch ein kleines Abbild von all den vielen Stoffen und Kräften, wie wir nachher noch sehen werden, und Segnungen, die es überhaupt im Weltall gibt. Von all dem, was ist, selbst in Gott, dem Vater und im Sohn und im Heiligen Geist, von den Kräften und Stoffen, die jetzt noch wüten, in den Finsternis gewalten, von all dem ist etwas, wenn auch nur en miniature, ganz im Kleinen, in unserem menschlichen Körper vorhanden. Das ist unglaublich, aber wunderbar. Das erfüllt uns mit Staunen und mit Ehrfurcht, aber es ist wirklich so. Ihr Lieben, kommt, wenn es geht, nach vorne. Da hier ist noch ein großes Loch. Ja, da drüben. Dankeschön. Ich wiederhole noch einmal meine ersten Sätze zusammenfassend in einen Satz. Es gibt nichts im großen Weltenall, im Makrokosmos, das heißt Großwelt, was nicht im menschlichen Körper, das ist der Mikrokosmos, die Kleinwelt, auch vorhanden ist. Nicht sowohl an Substanzen, als auch an Kräften und Spannungen des Guten und Bösen, was nicht auch in deinem und meinem Körper ist. Da bekommen wir eine Hochachtung vor dieser niederen, armseligen Leibeshütte, vor diesem Misthaufen, wie Buddha Munzensharen pflegt, des eigenen Ich. Wenn wir das erkannt haben, was das aber bedeutet, prophetisch, nicht nur als gegenwärtiger Zustand, sondern auch in seiner Entwicklung zu einem Hochziehen der Vollendung und Verklärung, was das bedeutet, das wollen wir jetzt zu verstehen suchen. Wenn man diese Wahrheit mit dem Herzen erfasst, nicht nur mit dem Kopf, mit dem Herzen. Oh Gott, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du erschaffen durch dein Allmachtswort und weiß, es gibt nichts, was nicht auch in uns ist. Es gibt keine Bosheit und Sünde und Tiefe und Verzweiflung, die nicht in Anlagen und Möglichkeiten auch in unseren Herzen sind. Es gibt aber auch keine Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die nicht in uns wirken und wohnen und walten und uns zu einem Hochziel der Vollendung führen. Das ist etwas Grandioses. Wenn wir das Glauben fassen, dann gewinnt unser Leben, unser Körper mit all seinen Nöten und Leiden und Spannungen, die wir durch Weinen und durch Beten und durch Sterben, dann gewinnt unser Leibesleben, auch unser Seelen- und Geistesleben, natürlich, das sind ja höhere Ebenen, das gewinnt an Wert. Und da bekommen wir Vertrauen dem großen Gott, der uns so geschaffen hat, dass er alles in uns hineingießt, in dieses kleine Häuflein von Elend, genannt der Mensch. Ein kühnes Thema, aber ein biblisches Thema, wie wir gleich sehen werden. Goethe hat einmal gesagt, wer nicht das Auge sonnenhaft, unser Auge ist eine kleine Sonne, die Sonne könnte es nie erblicken, lägt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Es gibt nichts Teuflisches und nichts Göttliches. Es gibt keine edlen Stoffe und keine gefährlichen Gifte, die nicht Anlage und spurenmäßig in unserem Leibe, unserer Seele, unserem Geiste sich auswirken. In einem unerhörten Kampf, in dem wir alle drinnen stehen, solange wir diesen Leib des Fleisches an uns tragen. Das muss man verstehen. Dann bekommt man Erbarmen und Mitleid, nicht nur mit den anderen, sondern auch mit sich selber. Freunde, und das sind die lösenden Kräfte einer göttlichen Erkenntnis, die uns auf diese Weise geschenkt werden. Ich rede also zunächst einmal über die Erschaffung nach dem Bilde Gottes. Ich will das anhand von einigen Punkten euch beweisen. Der Mensch, ein Mikrokosmos, ein prophetisches Kleinbild der gewaltigen Gottprophetie bis zum Totalumfang des Kosmos und darüber hinaus des Weltalls, der Räume und der Zeiten, die noch nicht voll erfüllt sind mit Leben und Wonnen und Herrlichkeit, weil das eine unserer Ewigkeitsaufgaben ist, die Räume außerhalb des Kosmos zu füllen. Jetzt sind wir noch alle im Kosmos drin. Da ist Sonne, Mond und Sterne und die ganze Welt, die Himmelswelt, alles ist da drin, im Kosmos. Entokus, Hosmu, was sind die da drin? Aber einmal geht es dann weiter, denn es gibt ja unendliche Zeiten und Räume, die auch ausgefüllt werden sollen. Ich fange also von vorne an und zeige etwas von der Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes. Gott ist der Vater voll Erbarmen und voll Güte, der sogar seine Feinde liebt. Um das aber zu beweisen, muss er Feinde haben. Um zu zeigen, dass er gnädig ist, muss in der Schöpfung Schuld sein. Ein Mensch, der nicht in sich zum Sünder geworden ist und zerbrochen ist und elend am Boden lag und schrie hinauf zu dem lebendigen Gott, der wird nie erfahren, was Gnade, was Güte, was Erbarmen ist, dass dieser Gott ein mitleidiger Gott ist, der mit den Elenden ein tiefes Erbarmen hat, der kann das nie erfahren. Und deshalb sind auch die Finsternismächte ohne ihr Wissen und Wollen Mitarbeiter Gottes, damit Gott seine letzten Potenzen, oder ich will es negativ ausdrücken, seine letzten Tiefen von Barmherzigkeit, Gnade, Liebe und Güte offenbaren kann. Deshalb hat Gott sich eine Opposition gesetzt, einen Gegenspieler, einen, in den er alles hineingießt, was er ist, das ist sein Sohn. Er hat aber auch noch einen anderen Sohn, das ist sein Gegenspieler, das ist der Sohn der Schande, das ist Satan. Der ist auch ein Mitarbeiter Gottes, nur weiß er es nicht und will er es nicht. Und ist es doch, denn das All dient Gott. Und Gott hat alles gemacht zu seiner Absicht, auch den Gottlosen. Für den Tag des Unglücks. Wir brauchen einen Tag des Unglücks. Wir brauchen Äonen voll Not und Jammer, damit wir uns sehnen nach einer höheren neuen Welt und dann das, was wir in dieser neuen Welt bekommen, jetzt dem Geiste und Glauben nach, im Geist und in der Seele und dann de facto, in der Tat, in Wirklichkeit, damit wir das dann zu schätzen wissen, führt Gott uns zunächst einmal durch die Dunkelheiten der Äonen oder der Ewigkeiten mit ihrer Not und ihrem Leid und ihrer Sünde, um uns zu einer Höhe zu heben, in die wir ohne Tiefe der Sünde und des Leides und der Not niemals gekommen wären. Deshalb danken wir Gott allezeit für was? Für alles, nicht nur für das Gute und Schöne und Angenehme und Liebliche, für Gesundheit und Kraft und Leben und Wohlergehen. Jawohl, das tun wir auch. Wir danken ihm allezeit für alles. Denn denen, die Gott lieben, wissen, wie viele Dinge zum Besten dienen. Jawohl. Und das ist nicht nur so ein frommes Geschwätz und so eine fromme Idee. Das ist Realität. Das ist die Kraft und die Freude unseres Ausharrens in dieser Welt der Schande und des Fluchs und des Elendes. Und nun will ich von vorne anfangen. Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und jetzt kommt ein Programm, ein Menschheitsprogramm. Das habt ihr noch in keiner politischen Bewegung gelesen, in keiner Philosophie gehört, was jetzt kommt. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Wir wissen wohl, dass es mehr Wanderwege von Fischen gibt und so weiter, haben viel erforscht. aber herrschen über die Fische des Meeres. Die mal hin, fange mal einen mit der Hand, fange mal einen Hering, bekommst. Herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels. Noch nicht mal einen Sperling kannst du fangen mit deiner Hand. Einer, der fliegt davon und lacht dich aus. Heute, so arm sind wir. Und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Darüber soll der Mensch herrschen, eine Herrscherstellung einnehmen. Nun will ich, damit ihr versteht, was das beinhaltet, was damit gesagt ist, euch gleich die prophetisch-symbolische Deutung geben. Denn wenn wir das so lesen, das ist, naja, als der Mensch soll herrschen, das heißt, er darf alle möglichen Dinge erfinden und so weiter, auf dem Gebiet, auf dem neueren Gebiet der Entfaltung der Technik, ja gut, alles schön gut. Es ist unendlich Größeres gesagt. Hört. Erstens sollen herrschen über die Fische des Meeres. Die Fische des Meeres sind ein Bild für die Toten in den Totenreichen. Und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch für Geister in Verdammnis und Todestiefen. Die sind auch gemeint. Das Meer gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten. Das wird mal kommen. Und der Mensch soll darüber herrschen. Und der erste Mensch, das war eben der Adam. Und es ist kein Zweifel, dass der Adam mindestens einen Tag geherrscht hat, nämlich 1000 Jahre, denn bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag, dass der Adam die Fähigkeit hatte, über die Fische des Meeres zu herrschen, dass er da ohne moderne Apparate 9000 konnte und dass er das konnte, gar kein Zweifel. Hat ja 1000 Jahre gelebt vor seinem Fall. Steht aus mancherlei biblischen Vergleichen hervor. Und die Gevögel des Himmels, das sind die Geisterwelt, die Licht- und Finsternisengel, das sind die Vögel des Himmels. Das geht aus vielen Worten hervor. Wenn der gute Same gesät wird in die Herzen der Menschen, dann kommt der Feind, der Satan, da kommen die Vögel, die unreinen Vögel und picken den Samen weg. Und über diese Vögel des Himmels soll er herrschen. Es gibt heute gewaltige Raubvögel mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern, den Kordilleren zum Beispiel. Über die kann der Mensch nicht herrschen. Der gefallene Mensch, wie er jetzt ist, da kann nicht mehr darüber herrschen. Aber es muss einmal Zeit gegeben haben, hat sie gegeben, weil Gott gesagt hat, hier, der Mensch soll herrschen. Denn er ist meinem Gleichbild geschaffen. Ich sage noch einmal, die Fische des Meeres sind die Toten, die Vögel des Himmels sind die Geister und das Vieh auf der ganzen Erde, das sind die Völker und die Menschen. Ist Gott nur für die Ochsen und Esel besorgt, lesen wir einmal im Korintherbrief, spricht er nicht viel mehr um unseren Willen? Wenn also Gott was von Ochsen und Eseln sagt, wenn man nicht das Maul verbinden soll und deren Last man aufheben soll und so weiter, dann redet er von uns. Und dass die Menschen und die Völker Tiere sind, das offenbaren sie ja selbst in ihren Fahnen und Wappen und Emblemen. Ja, der Berner Bär, ja, der chinesische Drache, der deutsche und österreichische Doppeladler, der französische Kikeriki, nicht wahr? Französische Hahn, der gallische Hahn. Damit offenbaren die Menschen, dass sie an und für sich, und da steht auch geschrieben, Tiere sind. Ein Mensch ohne Lebensbeziehung zu Gott. Der ist ein Tier. Das steht geschrieben. Und erst wenn er mit dem lebendigen Gott, von dem er abgefallen ist, wie wir nachher sehen werden, wieder in Lebenskontakt kommt, da ist das tierische Prinzip Fressen und Saufen und Unzucht treiben und sich mit künstlichen Giften zugrunde richten und den anderen unterdrücken und so weiter, Mord und Totschlag und Brandstiftung und das, was uns jetzt die Herren Studenten vorexerziert haben. Nicht alle, aber viele. Meine lieben Freunde, der Mensch ist ein Tier und deshalb ist die dritte Deutung, so wie die Fische des Meeres ein Bild für die Toten sind und so wie das Gevögel des Himmels Bilder, bitteschön, ein Bild für die Geisterwelten sind, so sind die Tiere der Erde ein Bild für die Völker und für die Menschen. Ich sage, diesen Zustand der Herrschaft hatte der Mensch mindestens 1000 Jahre. Ich will jetzt den Schriftbeweis nicht näher antreten, es würde zu weit führen. Wir halten nur fest, der Mensch hat durch seinen Fall, der damit begann, dass er den Tieren Namen geben sollte und sie auch gab und durchschaute und das Begehren hatte, auch zweigeschlechtlich zu sein, wie die Tierwelt, die war zweigeschlechtlich geschaffen. Der Mensch, der war als einer, eingeschlechtlich geschaffen. Das weibliche Prinzip war in ihm und der Mensch sah dann an der Tierwelt, die waren zu zweien gespalten und hatten ihr Liebesspiel und da hat er statt den Blick nach oben zu richten, denn Gott war auch einer, Gott ist ja auch zugleich Vater und Mutter, denn wir sind von Gott gezeugt und sind aus Gott geboren. Also ist der Vater und Mutter zugleich. Und das war auch der Mensch. Aber der Mensch hat durch das Schauen auf die Tierwelt die Lust bekommen, er will das auch. Er will statt hinauf sich entwickeln zu Gott, will er sich hinabentwickeln zum Tier. Sagt Gott, gut. Und da sagte Gott, nachdem er vorher gesagt hatte, der Mensch war sehr gut, die Tiere und die Pflanzen und alles war gut, aber der Mensch war sehr gut. Und nun sagt Gott auf einmal, es ist nicht gut, dass der Mensch eine Einheit sei oder dass der Mensch einer sei oder allein sei. Dass diese drei Deutungen des hebräischen Wortes, das da steht, sind möglich, treffen alle drei zu. Es ist nicht gut, dass der Mensch einer sei. Gut, also hat er dann eine Hälfte herausgenommen. Das Wort Rippe heißt auch Hälfte. Und hat aus der Hälfte die Chava oder die Eva gebaut. Und nun war die Tragödie da. Gott ist darauf eingegangen. Gott kann es sich leisten, auf die Gedanken selbst seiner bösesten Feinde einzugehen. Zum Beispiel der Gedanke Satans war Christus zu morden. Ist ihm das gelungen? Mit Hilfe des römischen Rechts und der jüdischen Frömmigkeit? Ja! Aber dieser Christusmord war zugleich nach außen gesehen eine Tat des Feindes, nach innen gesehen das Herzstück der Liebe Gottes, der seinen Sohn zum Opfer gab und der Sohn, der sich selbst zum Opfer gab, zur Sühnung für die Sünde der ganzen Schöpfung. Gott hat die Untat des Feindes in eine Großtat der Liebe verwandelt. Das kann Gott. Wer davon nicht überwältigt wird und staunt, ich weiß nicht, was ich dem noch sagen soll. Meine Freunde, das war das Erste. Der Mensch ist erschaffen nach dem Bilde Gottes. Das hat er verloren. Heute ist der Mensch ohne Gott nur ein Tier. Wird nur einmal am Fernseher oder irgendwo, wenn da die Revolten sind, ob das jetzt Kommunisten sind oder Arbeitermassen oder Studenten, spielt ja gar keine Rolle. Und nie wieder schreien und brüllen und toben und die Schutzleute, die haben Angst, denen ein Ding auf den Kopf zu hauen, das werden die Schutzleute bestraft. Die haben Angst. Die kommen vor Gericht, durch Totschlag oder wegen Leibesschadens. Wir leben in einer Welt, die steht total auf dem Kopf. In einem Wahnsinn. Wir sind in einen Wahnsinnskreis hineingeraten, aus dem wir nicht wieder rauskommen. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung, das sagt auch die Schrift. Die Finsternismächte, die haben wirklich Gewalt. Der Fürst der Gewalt, der Luft, der von der Luft her alles beherrscht. Aber der in uns wohnende Christus, Bruder und Schwester, der ist stärker, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt, der im Kosmos ist. Der in uns wohnende Christus ist stärker. Durch den haben wir Sieg. Das nur nebenbei. Aber die Welt ist als solche en masse, en bloc, gesunken und gefallen. Und der unerneuerte Mensch nun, der weiß nichts mehr von Gott. Ich habe gestern irgendwo mit einem Studenten der Rechtswissenschaft gesprochen. Und da sagte ich ihm, lieber junger Mann, dieses Buch hier lese ich seit 50 Jahren und beginne zu ahnen, welche tiefen Weiten und Herrlichkeiten drin sind. Und da sagte er mir, ja wissen Sie, ich weiß von diesem Buch, von der Bibel, gar nichts. Gar nichts. Das stammt aus einer norddeutschen Großstadt, aus Hamburg. Sagt er, ich weiß gar nichts davon. Da habe ich ihm gesagt, ja, das sind Sie aber zu bedauern. Und hat ihm dann so einiges gesagt. Ein sonst netter Mann, aber ohne Gott. Ohne Gott in der Welt. Erschaffen nach dem Bilde Gottes. Und verordnet zu herrschen über die Geister in der Luft, über die Toten in den Totenreichen und Verdammnis geben und über alles Vieh auf der Erde soll der Mensch herrschen. Hat er auch geherrscht 1000 Jahre. Und die alten Kirchenväter, die ja weit, weit höher in ihrer Erkenntnis stehen als die heutige Theologie, weit, weit höher, die haben gewusst, dass der Mensch hinaufsteigen konnte in die Luft. Der Jesus hat es ja auch getan. Er ist auch hinauf in die Luft gestiegen. Als Anbruch der neuen Menschheit. Und hinabsteigen in die Tiefen der Meere. Und herrschen über die Tiere des Feldes. Franz von Assisi, der hat einen wilden Wolf, der die Herde zerrissen hat. Dem hat er gesagt, höre, Bruder Wolf, tu das nicht. Das sind arme Bauern. Zerreiße nicht ihre Herde. Nur ist der Wolf mit ihm gelaufen wie ein Hund und hat keine mehr zerrissen. Die Tatsache. Ich könnte euch noch mehr solcher Tatsachen erzählen. Ich könnte euch Dinge erzählen von bösen, wilden Katzen, die kein Mensch berühren dürfte. Die sind mir auf den Arm gesprungen, als ich ihnen erzählte vom 1000-jährigen Reich. Den Katzen. Die sind verrückt. Nein, 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 nein. Ich bin überzeugt, dass auch unter euch Geschwistern, Brüder und Schwestern sind, die da wunderbare Dinge erfahren haben. Dass wir schon etwas von den Kräften, soll ich sagen, der verloren gegangenen Welt von damals oder von der zukünftigen Welt schon jetzt in unseren Herzen tragen. Das sind Tatsachen. Das sind einfach Tatsachen. Erschaffen nach dem Bild Gottes, das aber verloren gegangen ist. Und was hat Gott zu diesen Menschen gesagt? Er schuf die Menschen in seinem Bilde, Vers 27, 1. Mose 1. Im Bilde Gottes schuf er ihn, den Menschen. Männlich, weiblich schuf er ihn. Und Gott segnete ihn oder sie und sprach zu ihnen. Jetzt auf einmal springt dieses Wort über in einen Zustand, der nach dem Fall war, nach der Trennung in männlich und weiblich. Das macht die Bibel oft, dass sie so wie ein Beschauer, der sieht etwa von Bergen, sieht er ein paar Gipfel nebeneinander, in Wirklichkeit sind die weit hintereinander und große Flächen dazwischen. Und so schaut man, nach diesem Gesetz der Perspektive schildert auch die Bibel Vorgänge, die in einem Satz zusammenfasst, die aber zeitlich weit auseinander liegen. Ich sage euch das, um euch einen Stein aus dem Weg zu räumen, wenn euch jemand weismachen will, die Bibel ist ja ein unglaubliches Märchenbuch. Das ist nicht wahr. Wir sind unglaublich verfinstert, dass wir diese heiligen Dinge nicht mehr verstehen. Das heißt auf einmal, er segnete sie, nämlich die beiden, Adam und Eva, die vorher ein Mensch waren, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Nicht die Wasser und nicht die Lüfte. Der Mensch ist kein Fisch und ist kein Vogel, er ist ein Mensch. Dass er mit gefährlichen Apparaturen im U-Boot unter Wasser sich bewegen kann und dass er mit Raketen vielleicht bald jetzt den Mond erreicht, wird nicht mehr lange dauern. Dauert keine 3 Jahre mehr. Er wird Menschenfuß den Mond betreten. Weil Gott gesagt hat, alles, was der Mensch ersinnt, das soll ihm gelingen. Gott gesagt, und das kommt auch. Wir werden noch gewaltige Dinge erleben. In allernächster Zeit. Glaubt das, meine Freunde. Weil es geschrieben steht. Aber damals, sagte er, herrschen soll er über die Erde und jeden Baum und jedes Kraut, das alles ist ihm gegeben als seine Nahrung und so weiter. Und es soll seine Speise sein. Meine Freunde, diese Herrschaft ist ihm verloren gegangen. Wir sind heute eingeengt durch das Gesetz der Schwerkraft. Wir können in höheren Teilen nicht atmen, wir können unter Wasser nicht leben, wenn wir nicht eine schützende Hülle um uns haben und so weiter. Aber es kommt wieder. Nur wird das, was wiederkommen wird, wenn Gott etwas wiederherstellt. Und jetzt sage ich eines der wunderbarsten Gesetze, das es gibt. Wenn der Mensch etwas durch seine Sünde verdorben hat, ruiniert hat, meinetwegen die Völkerwelt oder ein Volk sich selbst ruiniert, wie es das Deutsche macht, indem es die jugendlichen Randalierer nicht bestraft und indem es dem die Todesstrafe abgesetzt wird und so weiter, die nach der Schrift geboten ist, dann zerstört sich ein Volk selber. Aber Gott richtet alles wieder her. Nur wird das, was er dann erreicht beim Wiederherrichten, viel größer, schöner und herrlicher sein, als das, was der Mensch in seiner Torheit und Sünde zugrunde gerichtet und verdorben hat. Hört man alles? Soll ich lauter sprechen? Oder langsamer? Lauter. Dankeschön. Ich werde lauter sprechen. Ich wollte hier nur nicht stehen wie ein Leutnant auf dem Kasernenhof. Wollte ich nicht machen. Aber ich werde lauter sprechen. Wenn der Mensch etwas verdirbt und zerstört, sei es sein Leib, seine Familie, seine Ehre, seine Gesundheit, sein Glück, sein Volk, was es auch sei, das Leben anderer, wenn ein Mensch etwas verdirbt und zerstört, dann wird das Gott durch Gericht und Gnade einmal wiederherstellen. Aber viel schöner und größer, als es vorher war. Deshalb ist es ein Glück, ich rede jetzt mal ganz töricht und dumm und gefährlich, ein Glück, dass er vorher kaputt gemacht hat. Gott baut seine Gemeinde nur aus Trümmern. Nur ein Mensch, der sich zerschlagen lässt vom Heiligen Geist. Nur ein Mensch, der sich beugt von dem lebendigen Gott, der kapituliert vor seinem Herrn und Heiland, vor dem Löwen, der siegreich gerungen, vor dem Lamm, das geschlachtet ist für uns. Nur ein Mensch, der kapituliert und zerbricht, der kann dann eine solche Erneuerung erfahren, dass er sagt, ich habe nie geahnt, dass es eine solche Wonne ist, eine solche Seligkeit, ein solch leuchtendes, unbeschreibliches Glück, Mensch zu sein. Wenn wir das wissen, dann haben wir Kräfte auszuhalten, auszuharren in den Spannungen der Ehe, der Familie, des Berufes, der Geldnot, der Wohnungsnot, der Krankheitsnot und so weiter, wo wir alle, der eine so und der andere anders, drinstecken und schier zu Tode gequält werden. Stimmt's? Ja. Das haben wir ja alle mehr oder weniger dramatisch erlebt. Die Jugendlichen noch nicht so sehr, war der kleine Mann dann noch nicht so. Ja. Und das Mädchen mit den schönen langen Haaren auch nicht. Aber wir Alten, wir wissen ein Lied davon zu singen, von der Tragik und dem Jammer des Lebens. Und diese Tragik und diesen Jammer des Lebens werden wir einmal segnen und dafür danken, denn wir danken alle Zeit für alles. Denn das, was Gott macht aus den Trümmern, aus dem Bankrott, ist schöner und herrlicher als das, was vorher war. Meine Freunde, das ist ein großes und wunderbares Gesetz von einer unendlichen Trostkraft für elende und leidende Menschen. Es wäre ja auch nicht recht, dass meinetwegen in Indien Millionen verhungern und zugrunde gehen und andere Menschen zu Tode gequält werden in unvorstellbarem Wahnsinn. Was schon alles geschehen ist auf dem Gebiet der Politik und der Religionskriege, das stellt ihr euch gar nicht vor. Es ist ja nur wenig bekannt oder nicht alles bekannt. Die Verbrennungen und die Verstümmelungen und die Torturen und so weiter, die Menschen einander antaten, sich wehe taten, sich gegenseitig umbrachten. Muss denn das so sein? Hat denn Gott daran Wohlgefallen? Nein! Daran hat er kein Wohlgefallen. Aber er benutzt es zu seinen Zwecken und in der Wiederherstellung wird er ein solches Hochziel der Schönheit erreichen, dass die Menschen die Schmerzen, die sie erleiden mussten, ehe sie zerbrachen und zu Jesus kamen, dass sie den Herrn dafür loben und preisen werden. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Sinn unseres Lebens. Das ist der Sinn unseres Lebens. Ich will weitergehen und sage zweitens, es ist interessant festzustellen, woraus der Mensch besteht. Ich habe zu Anfang schon gesagt, der menschliche Körper enthält alle Stoffe des Weltenalls. Auf keinem noch so weiten Stern, auf keinem Himmelskörper, mit der Sonne, Mond, nur allen den Sternen, oder auch in Pflanzen und Tieren und so weiter, in erdenden Erdschichten, gibt es Stoffe, die nicht auch in deinem und meinem Körper sind. Wenn auch nur als Spurenstoffe. Das ist eine Tatsache, die ist längst bewiesen und festgestellt, weiß jeder Arzt, weiß jeder Chemiker, weiß jeder Physiker, das ist eine Tatsache. Aber wie ist denn der Mensch zusammengesetzt? Der Mensch besteht aus zwei ganz verschiedenen Teilen, die in ihrer Zusammensetzung die menschliche Seele oder das menschliche Leben schufen. Und das lese ich euch vor aus 1. Mose 2, Vers 7. Yahweh El, Gott der Herr, bildete den Menschen. Es gibt im Hebräischen drei Worte. Das eine heißt bilden, das andere heißt formen, das andere heißt machen. Das eine heißt aus einer Substanz etwas herstellen. Das andere heißt eine Substanz verwandeln und dann etwas daraus machen. Und das dritte bedeutet aus dem Nichts etwas ins Dasein rufen. Das kann Gott. Er spricht und so geschieht's. Kann man ein Wort, das aus unserem Mund geht, ein Hauch, kann man denn so aussprechen, dass das sichtbar wird. Kann man das? Von jeder von uns. Wenn es sehr kalt ist, man atmet aus und da bilden sich Wasserkristalle, also aus dem Wasser, gibt es dann einen Dampf, einen Wasserdampf, und das ist unser gesprochenes Wort. Wenn ich nur sage, da ist das A, ist dann so ein kleiner Ball Wasserdampf. Kann der Mensch auch. Aber das ist auch alles, was er kann. Gott kann mehr. Gott spricht. Und wie er spricht, so geschieht's. Und er gebietet, es werde und es ward. Das kann Gott. Kann auch mit dir und kann es auch mit mir. Er kann, und das ist das größte Wunder, aus einem Sünder einen Heiligen machen. Aus einem Menschen, der in Satans Krallen ist, ein Losgekauften, in dem das Glück und die Seligkeit Christi wohnt. Das kann Gott machen. Und das will er machen. Und wir alle sind auf irgendeiner Station auf dem Wege dazu, dieses Ziel zu erreichen. Wir alle. Sonst wären wir nicht hier. Ich lese. Und Gott bildete den Menschen Staub vom Erdboden. Staub sind zertrümmerte Stoffe, sind Schmutzstoffe. Von der Adama, Adama heißt die rote, blutige, verfluchte Erde. Daher kommt das Wort Adam und Edom. Edom heißt rot, die rötliche Erde. Staub von der Erde. Und hauchte in seine Nase den Ruach, den Geist, den Hauch des Lebens, das göttliche Leben, und der verfluchte Erdboden, die zwei verbinden sich. Und was wird aus beiden? Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Es gibt auch tote Seelen, die haben in sich den, ja, nicht Pneuma, sondern Pneu. Gibt es zwei griechische Worte, das eine heißt Pneuma, das ist der Gottesgeist, und Pneu, das ist der natürliche Lebensgeist. Das nur nebenbei. Nimmt mir das nicht übel, aber viele von euch werden das begreifen. Man kann den Zug nach oben ersticken, und dann ist man eine tote Seele, erstorbene Seele. Ihr habt alle schon so Menschen kennengelernt, die sind total unansprechbar. Ich habe verschiedentlich Unterhaltungen gehabt mit Gammlern, die sich da rumtreiben, die in der Sucht verfallen sind mit ihren tierischen Haaren und so weiter und so weiter. Hab mit denen geredet. Das hat gar keinen Zweck. Das ist genauso, als wollte ich mit diesem Tisch da reden. Das funktioniert nicht. So gibt es Todesseelen. Aber von Natur aus ist der Mensch eine lebendige Seele. Aber man kann diesen Rest, der noch da ist, verschütten und kann ihn unterdrücken. Ausrotten kann man ihn nicht. Aber verschütten und unterdrücken, das kann man. Das sind die toten Seelen. Und die lebendigen Seelen, in denen wirkt noch der Ruach, heißt das im Hebräischen, das heißt Geist oder Hauch, der Leben, der wirkt noch. Da ist ein Sehen nach Licht, Reinheit und Schönheit und Frieden und Freude, das lebt in jedem Menschen, in jedem Kind. Und das ist nach Gottes Plan und Willen richtig. Der Mensch hat ein Recht, glücklich zu sein. Wenn er ist sein Schöpfer, ist der glückselige Gott. Und in uns lebt das Verlangen, so zu werden wie er. Aber dem Teufel ist es gelungen, das abzuschneiden. Da ist der Mensch nicht ins, sondern bereits heute unter das Tier gesunken. Manche von euch werden das Buch gelesen haben, Christus und die Messerhelden. Die sind, wer hat es gelesen? Da habt ihr einen Einblick, wie es in ganzen Gruppen von solchen Leuten aussieht, was die tun und treiben. Das ist ein Bericht von Tatsachen. Und dieser Mann war kürzlich bei den Marienschwestern in Darmstadt und sollte ein Grußwort sagen von 10 bis 15 Minuten, damit dann die Schwestern ihre Mysterienspiele auch vorspielten. Und eingeladen und zusammengebracht durch Autos im Umkreis von 50 Kilometern um Darmstadt herum, also über Frankfurt und Wiesbaden bis Mannheim und so weiter, waren etwa 1000 bis 1200 Gammler. Lauter von diesen Leuten, die haben sie zusammengefahren, mitgebracht. Die waren dann in der großen Kirche, in der Holzkirche, wer sie kennt, bei den Marienschwestern, ich war dort und habe mal eine vierstündige Unterredung gehabt mit den führenden Schwestern. Ja, und dann hat der Mann sich gedrungen gefühlt, das Evangelium zu verkündigen. Er hat kein Grußwort gesagt, der Verfasser von dem Buch, ich habe den Namen jetzt vergessen. Wie? Aha, ja, Wilkerson. Ja. Ja, der hat dann sich gedrungen gefühlt, das Evangelium zu verkündigen. Was sagt er? Sie saßen da natürlich, Zigaretten, Kaugummi, Hand mit das Mädchen geschlungen und so weiter. So saßen sie geschwätzt und gejohlt und gelacht, und also wie Tiere. Da sagt er, ihr seid hier in einem Gotteshaus, wo der lebendige Gott gegenwärtig ist. Bitte die Zigaretten aus, Kaugummi aus dem Mund, setzt euch ordentlich hin. Ihr Mädchen, zieht, soweit es geht, eure Röcke über die Knie. Sitzt anständig da, ich habe euch was zu sagen. Ich habe euch von diesem lebendigen Gott eine Botschaft auszurichten. Wisst ihr, was geschah? Bitte? Bitte? Die haben da gesessen wie angenagelt. Hat sich keiner mehr geregt. So viel Kraft! So viel Vollmacht hatte dieser teure Bruder in sich. Sie saßen da und dann hat er das Evangelium verkündigt. Etwa 20 Minuten. Hat er ihnen erzählt von der Sehnsucht nach Liebe, Glück, Friede, Freude und Freiheit, die sie haben. Er sagt, ihr habt alle ein Verlangen nach Friede, Freude und Glück. Ihr habt auch ein Recht an Friede, Freude und Glück und Freiheit. Ihr habt ein Recht darauf. Aber ihr seid betrogen. Wer von euch ist durch sein Leben, wie er es jetzt führt, glücklicher, reiner, froher, leuchtender geworden? Wer von euch? Keiner, auch nicht einer. Aber bedrückt seid ihr und im tiefsten Innern habt ihr einen Ekel vor euch selber. Also kurz und gut, er hat sie gepackt und sagte so, ihr habt die Möglichkeit jetzt, wo ihr nach Gottes Plan und Willen hier zusammengekommen seid, in diesem Raum, ein neues Leben anzufangen, und zwar sofort. Sofort. Einzusehen, ich bin auf einem Irrweg gewesen. Und ich will zurück zu dem lebendigen Gott. Ich möchte die Reinheit und die Schönheit und den Frieden und die Freude und die Zucht und die Sitte und den Anstand. Und ich möchte, es muss anders werden. Ich will wieder zu meinen Angehörigen, meinen Verwandten, will mich mit ihnen versöhnen und so weiter. Und wer dazu bereit ist, wer den Mut hat, der soll vortreten. Was meint ihr, wie wir vorgetreten sind? Ich weiß nicht, von Leuten, die dabei waren. Was meint ihr, wie viele? 300! 300 sind vorgetreten. Leider kann ich euch jetzt nicht erzählen, wie es weitergegangen ist. Wie weit sich jetzt die Marienschwestern dieser 300 annahmen, die betreuten, sorgten, dass sie irgendwo hinkamen, wo sie Pflege und Gemeinschaft hatten. Denn wenn das nicht ist, dann geht es in kurzem wieder verloren. Beziehungsweise, wenn in dem Herzen wirklich etwas geschah durch den Heiligen Geist, wird das wieder überdeckt und verkrustet mit dem Dreck der Sünde. Wir leben in gewaltigen Zeiten, gewaltig nach der Sünde und Schandseite hin, aber auch gewaltig im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes und die Kraft des Evangeliums. Meine Lieben, der Mensch ist geschaffen aus Atama und Ruach. Ich will mal die hebräischen Worte nennen. Das heißt aus Erdenstaub oder Dreck. Und Gottes Geist. Jetzt ist nur die Frage die. Wem gewährt das Einzelwesen, das Individuum, der einzelne Mensch, die Herrschaft über sein Leben? Der Inspiration von unten oder der Inspiration von oben? Wer die Wahrheit mehr liebt als die Lüge und wer das Licht mehr liebt als die Finsternis, der kommt ans Licht und wird errettet und verwandelt. Das ist aber eine Gottestafel. Von uns verlangt Gott nur Aufrichtigkeit. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Ganz ehrlich werden in einem totalen Bankrott, um zu sehen, dass du bis in die letzten Tiefen deines Wesens, auch deines Fromm, wie soll ich sagen, übertünchten Wesens, dass du zur Erkenntnis kommst, zu einem Nichts zu werden. Oder wie Buddha Mund sagte, zu einem stinkenden Misthaufen zu werden vor Gott. Dass du dazu deinen Mut hast, dazu gehört Mut. Dazu gehört Mut. Und dann geschieht an dir, oder geschah an dir, bei den meisten ist es ja geschehen, meistens sind ja Gotteskinder. Ich glaube das nicht, ich glaube nicht mal, dass eine Handvoll sind, die keine Gotteskinder sind hier. Ja. Dann geschah das Wunder, wenn wir nichts geworden sind. Denn dann werden wir erwählt. Was nichts ist, wird von Gott erwählt. Aber wer noch was ist, wird nicht erwähnt. Das ist das tiefe, tiefe Geheimnis, wie Gott wird. Gott ist der ganz andere. Gott ist der wunderbare Gott. Das ist die Botschaft. Und wenn er diese Botschaft einem Mörder sagt, oder einem Verbrecher, einem Lump, dessen Leben verdorben und entwertet ist, dann füllen sich seine Augen mit Tränen. Und er sagt, ist das wahr? Ist das wahr? Habe ich oft erlebt. Mit Mördern. Im Zuchthaus oder außerhalb des Zuchthauses. Meine Freunde, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir spüren etwas. Wie unser Herz, dein Herz und mein Herz, der Kampfplatz ist, wo die Mächte der Finsternis und des Lichtes aufeinander prallen. Aber die Entscheidung, wer Sieger ist, hast du zu treffen, ist in deiner Hand gelegt. Du darfst sagen, ja, Herr Jesus, ich bin bereit, alles, alles, aber auch wirklich alles zu hassen und zu lassen, was du nicht bist und dich nicht mein, Herr, du sollst mein alles werden, kannst du tun. Da geschieht das Wunder. Du kannst aber auch sagen, nee, denn fromm Schwindel will ich nichts wissen, ich will hier mein Leben genießen und will hier essen und trinken und will alles haben, was man hier unten auf Erden haben kann. Das ist unsere Sache. Und das ist der Ernst des Menschseins. Die Würde des Menschseins besteht darin, dass wir uns auf die Seite Gottes oder Satans stellen können. Das ist eine Würde. Und der Ernst des Menschseins besteht darin, dass das Dinge sind, wodurch kommende Ewigkeiten von dir gestaltet werden, was deine Person betrifft. Das ist der Ernst. Und wenn man das den Leuten sagt, dein Leben hat Wert, dein Leben hat einen hohen Wert für den lebendigen Gott, entscheide dich für ihn. Und auf seine Seite sage ja, ergreife das Heil. Lass dich fassen, entleere dich ganz, werde ein elendes Nichts und du erfährst die Wunder der Gnade. Und das ist schon dargestellt durch diese Verflechtung oder Verflochtenheit von Ruach und Pneuma, das, oder von Ruach und Atama, von Gottes Geist und Hauch und Erde, blutischer Erde. Denn diese Adama, diese blutige Erde, sind die zertrümmerten Überreste der ersten Schöpfung vor Adam. Eine Schöpfung, die im ersten Vers der Bibel geschildert wird. Und der es heißt, Gott schuf die Himmel und die Erde wurde oder ward wüst und leer. Das heißt auf Hebräisch Tohu wa Bohu. Das heißt umgestürzt und vom Leben entleert. Und von diesen zerstörten, zertrümmerten Welten oder Erde, die einmal war, da nahm Gott eine Handvoll und ließ in den geschaffenen Adam seinen Geist. Und jetzt hast du beides. Du trägst in dir die Potenzen der Sünden und der Schuld und des Fluchs und des Verderbens. Erstens, all deiner Vorfahren von Adam her, die Anlage und die Möglichkeit, alle Anlagen, alle Möglichkeiten, die sind da. Aber wenn Christus dein Herr ist, dann dürfen die nicht funktionieren und reagieren. Denn der in uns wohnt, ist stärker als der, der in dem Staub und Dreck der Erde wohnt, der in unseren Naturanlagen wohnt, der in unseren, ja, wie soll ich sagen, in unserer Erbmasse wohnt. Jesus ist stärker, Jesus ist Sieger. Deshalb ist dieses Wort vom Kreuz und dieses Siegeswort so ungeheuer wichtig. Der Lebensodum, die Adama. Und nun gilt, und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, alles ist euer. Alles. Es gibt nichts, was nicht uns gehört. Wir haben die Möglichkeit, in den Dämonenkult zu fallen, in die Teufelsanbetung, in die scheußlichsten Sünden zu geraten. Ich könnte aus der Seelsorge unglaubliche Dinge erzählen, wie Männer und Frauen beteten, dass ein Dämon kommen möge und mit ihr sündigen. Und das wurde erhört. Der Teufel erhört. Will ich erzählen? Ich tue das nicht. Denn Kinder da sind schon gar nicht. Wir leben in ungeahnten Möglichkeiten negativer, aber auch positiver Art. Wir können uns für das Böse entscheiden. Wir können uns aber auch für den Guten entscheiden. Aber dann mit der ganzen konzentrierten Totalität, deren wir fähig sind, bereit auf das Letzte herzugehen. Bereit, um des Namens Jesu willen geschmäht und verleumdet zu werden und so weiter. Denn der Teufel versucht alles und verklagt wen? Die Gottlosen. Die verklagt er nicht. Haha, die hat er ja. Aber die Brüder, deshalb heißt er der Verkläger der Brüder, nicht der Gottlosen. In der Welt vor Gericht wird nur ein Gottloser angeklagt. Der Teufel, die hat er. Meine Freunde, da stehen wir mittendrin. So ist der Mensch ein Mikrokosmos für die Möglichkeit des Bösen und des Guten. Alles ist euer. Und wer gläubig ist, der nimmt schon jetzt eine Hauptstellung ein, eine Herrscherstellung im Geiste über jedes Fürstentum und über jede Gewalt. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen. Wir dürfen sagen, wenn wir angefochten werden, weicht, ihr Lügengeister, ihr Hochmutsgeister, ihr Mammonsgeister, ihr Hurengeister, weicht, ihr bösen Geister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und wenn wir etwas im Glauben sagen, sind wir frei. Ich habe hunderte von mündlichen und schriftlichen Bestätigungen empfangen, wo besonders Jugendliche, die in den Sünden der Jugend waren, der Fleischeslust und allein nicht los konnten und zugrunde zu gehen drohten, dass sie durch dieses Gebet, das sie im Glauben sagten, von Stunde an frei waren, weicht ihr Unzuchtsgeister. Denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Wer das Glauben sagt, der erfährt die Kraft des Namens Jesu und den Sieg. Ja, das ist Wahrheit. Die Welt natürlich, die ist ja eine Welt der Lüge. Ich habe jetzt in etwas lächerlicher Art bemerkt, welch eine Welt der Lüge und der falschen Mitteilungen und des Afterredens und einer harmlosen Sache. In der Arche in Göttingen wurde berichtet, bekannt gegeben, Bruder Heller ist gestorben. Ja. Und mir dann gesagt, ich wäre gestorben, sage ich, nö. Und auch von anderen Seiten, Bruder Heller ist schwer.